Es gibt ein Kirchengebäude, das uns hier in Osnabrück den Rang streitig macht, das am höchsten gelegene Gemeindezentrum zu sein. Nein, es ist nicht das Christuszentrum, das dort 300 Meter den Berg runter liegt. Da sind wir drüber. Es ist die Melanchthonkirche und ich glaube, es liegt am Kirchturm, der uns fehlt. Die Melanchthonkirche. Das am höchsten gelegene, richtige Kirchengebäude in Osnabrück. Und es steht leer. Und was besonders ärgerlich ist, dieses Gebäude steht auch noch unter Denkmalschutz. Und der Besitzer hat also erhebliche Aufwendungen zu tätigen, um dieses Gebäude zu unterhalten. Ich weiß nicht im Moment, wie es um dieses benachbarte Kirchengebäude steht. Ich weiß nur, es ist irgendwie eine ärgerliche Situation. Es kostet Unterhalt, es wird da gehegt und gepflegt, es steht unter Denkmalschutz, aber vor allen Dingen steht es leer. Es ist kein Leben mehr da drin. Philipp Melanchthon, der Namensgeber dieser Kirche, ein paar Informationen über ihn. Wir haben ja im nächsten Jahr das große Jubiläumsjahr. 1517 brach die Reformation aus in Mitteleuropa, eine gewaltige Bewegung, eine gewaltige Umwälzung. Und Philipp Melanchthon war einer der Mitstreiter von Martin Luther. Es ist ganz spannend, es gibt ganz anrührende Äußerungen so über ihr Verhältnis untereinander. Melanchthon war deutlich jünger und er wird beschrieben als der leise Reformator an der Seite Luthers. Luther beschreibt sich selbst so als jemanden, als den Mann fürs Grobe, der irgendwelche Schneisen im Wald geschlagen hat. Und Melanchthon, so beschreibt er ihn wie so ein Gärtner, der hinterher so ein bisschen aufforstet und sortiert. Er ist aber vor allen Dingen auch ein Genie gewesen. Er wird Lehrer Deutschlands genannt. Er schrieb schon mit 19 seine erste Grammatik des Altgriechischen. Also er hat nicht mit 19 Altgriechisch gelernt, sondern er hat sein erstes Schulbuch für das Altgriechische mit 19 geschrieben und mit 21 war er Professor in Wittenberg. Mit 24 schrieb er seine erste Dogmatik. Die musste ich einmal lesen im Studium. Und an einer Stelle habe ich mich etwas amüsiert und habe mich gedacht, ach, da merkt man doch, dass er einen gewissen Erfahrungshorizont, dass der ihm fehlt. Er erwähnt an einer Stelle die Gabe der Sprachenrede aus der Apostelgeschichte und er sagt wie selbstverständlich, das ist meine Gabe. Also er war halt Philologe, er kannte sich mit Sprachen aus und er sagte, diese Gabe der Sprachenrede sei seine Gabe. Und ich muss ein wenig darüber schmunzeln, weil es ja beim Lesen der Apostelgeschichte völlig klar ist, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben am Pfingsttag und sich das so zeigte, dass sie in lauter Fremdsprachen redeten, da haben sie ja nicht am Vorabend Vokabeln gepaukt oder irgendwie eine Grammatik gelesen, sondern es war eine spontane, supranaturale Gabe. Sie haben möglicherweise selber gar nicht gemerkt, was sie geredet haben, aber sie wurden verstanden und es war eine Botschaft von Gott in dem, was sie geredet haben. Und ich habe mir gedacht, diese kleine Beobachtung, die ich bei Philipp Melanchthon gemacht habe, sie ist beispielhaft für das, was uns allen passieren kann, nämlich, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir das irgendwie so ein bisschen zurechtschneidern für unsere Lebenserfahrung, dass wir das etwas vorschnell eintragen in unser Leben, dass wir etwas meinen wiederzuerkennen in der Bibel, was wir aus unserem Leben kennen, dass wir manchmal da etwas schnell sind und manchmal einem Irrtum aufliegen. Und genau darum geht es auch in dem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, was für heute dran ist. Markus Kapitel 7, Verse 1 bis 13. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die gerade aus Jerusalem ankamen, trafen sich bei ihm, also bei Jesus. Sie beobachteten, dass einige von seinen Jüngern Brote mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, aßen. Die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nämlich nur, wenn sie zuvor die Hände gründlich gereinigt haben, um die Vorschriften der Alten zu beachten. Und was sie vom Markt mitbringen, essen sie nicht, ohne es gewaschen zu haben. Dergleichen halten sie noch vieles andere ein, was ihnen als Vorschrift überliefert wurde, etwa das Reinigen von Bechern, Krügen und Geschirr. Daher also fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, weshalb verhalten sich deine Jünger nicht konform zu den Überlieferungen der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Daraufhin sagte er ihnen, Euch Heuchler hat Jesaja in prophetischer Rede gemeint, als er schrieb: Dieses Volk ehrt mich zwar mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Sie verehren mich vergeblich, denn sie lehren nur menschliche Gebote. Genau so lasst ihr die Weisung Gottes außer Acht und befolgt stattdessen eine menschliche Überlieferung. Er sagte ihnen: Ihr versteht es glänzend, die Weisung Gottes aufzuheben, um eure Überlieferung zur Geltung zu bringen. Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, der soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt: Wenn jemand seinem Vater oder seiner Mutter erklärt, Korban, das heißt eine gottgeweihte Gabe, Korban soll sein, was immer ich dir schuldig bin, dem gestattet ihr, keinen Finger mehr zu krümmen für die Versorgung seines Vaters oder seiner Mutter. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft zugunsten eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt. Und das ist nur eins von vielen Beispielen für eure Lebensweise. Lebensweise, darum geht es heute. Und ich möchte im Gebet sprechen. Jesus, ich bete, dass uns das, was dem Philipp Melanchthon passiert ist, dass uns das nicht passiert. Dass wir nicht vorschnell etwas irgendwie in unser Leben einzeichnen, weil es so gut gerade passt. Sondern ich bete, dass vor allen Dingen da, wo dieses Wort uns in Frage stellt, dass wir das zulassen, dass wir das erlauben. Dass wir es nicht irgendwie passend machen in unserem Kopf, in unseren Herzen, sondern dass wir Reibung an dem, was du gelehrt hast, dass wir das zulassen. Amen. Wen es interessiert, die Bundesliga-Saison hat ja wieder angefangen dieses Wochenende. Und ein Faktor ihrer Beliebtheit, neben dem Fußballspiel, das für manche seinen Reiz hat, für andere weniger, ein Faktor der Beliebtheit sind die ehrlichen Gefühle, die man manchmal auf dem Feld sehen kann oder manchmal auch an der Seitenauslinie bei den Trainern und manchmal auch bei Pressekonferenzen. Also es gibt eine Fülle von Aufzeichnungen von legendären Pressekonferenzen, wo Trainer ehrliche Gefühle zeigen. Und meistens ist es so, dass irgendein Journalist irgendeine sachliche, fachliche Frage stellt und irgendwie reagiert der Trainer sehr dünnhäutig. Solche Trainer, die sind irgendwie wie im mittleren Management, die müssen jede Menge Druck abfangen von den Spielern, von dem Verein und auch noch von den Medien. Und man spürt ihn manchmal ab, der Druck ist zu hoch. Und dann reicht so eine kleine, einfach sachlich gemeinte Frage und die Trainer explodieren. Legendär zum Beispiel das Interview mit Giovanni Trapattoni im März 1989. Also es sind mehrere Äußerungen dieses Interviews sind in unsere Sprache übergegangen. Zum Beispiel, ich habe fertig, so endete die Pressekonferenz. Dünnhäutige Trainer in Fahrt. Und bei dem, was wir hier sehen, im Gespräch zwischen den Pharisäern und Jesus, da kann man sich auf den ersten Moment fragen, reagiert Jesus hier dünnhäutig? Es gibt eine Menge Streitgespräche, zivilisierte Auseinandersetzungen zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten und Jesus. Das hier ist eigentlich kein Streitgespräch. Die Pharisäer stellen eine Frage und dann holt Jesus derart aus, dass sie nicht mehr aufstehen. Also man kann hier nicht von einem Gespräch sprechen. Es wird auch nicht weiter berichtet, dass sie irgendwie reagiert hätten. Ich vermute, sie haben sich ziemlich schnell einfach verzogen, sind weggegangen. Die Frage, wenn man sich die anguckt, da kann man sich schon fragen, warum war das jetzt so, warum reagiert Jesus so heftig? Schauen wir uns die Frage an. Weshalb verhalten sich deine Jünger nicht konform zu den Überlieferungen der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Warum waschen deine Kinder vor dem Essen nicht die Hände? Daraufhin sagt er ihnen, ihr Heuchler, beziehungsweise euch Heuchler hat Jesaja in prophetischer Rede gemeint, als er schrieb, dieses Volk ehrt mich zwar mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Jesus schießt ihnen derart vor den Bug, dass sie nicht mehr zu einem Streitgespräch in der Lage sind. Das, was Jesus hier so in Fahrt bringt, die Zieloptik Jesu, ist eingestellt auf eine Überlieferung und damit auf eine Lebensweise, auf einen Lebensstil dieser Pharisäer. Und Jesus hat nicht nur dieses eine durchaus sinnvolle Reinheitsgebot im Visier, sondern er schießt hier auf ein ganzes System, auf eine Überlieferung. Ungefähr um das Jahr 300 vor Christus fing es an, dass man im Frühjudentum Auslegungen der Gebote Gottes verschriftlicht hat. Also das waren Leute, die haben festgestellt, die Tora, die fünf Bücher Mose, die sind irgendwie 1000 Jahre vorher entstanden. Und wie können wir die hier in unserer Zeit und vor allen Dingen unter einer Fremdherrschaft, wie können wir sie hier vernünftig anwenden? Eine sehr redliche Absicht. Und sie fingen an, das durchzudeklinieren für den Alltag der Menschen ihrer Zeit, was es heißt, nach dem Willen Gottes zu leben. Und daraus wurde eine immer größere Sammlung von Do's und vor allen Dingen von Don'ts, mit denen die frommen Juden zur Zeit Jesu unterwegs waren. Also es geht hier sozusagen nicht um den Bibeltext, sondern es geht um eine bestimmte Auslegung der Bibel, eine bestimmte Lehrtradition. Diese Sache mit dem Händewaschen vor dem Essen ist ja durchaus sinnvoll und auch, dass man Dinge von dem Markt, die man nach Hause mitbringt, dass man sie wascht, bevor man sie isst. Ich hoffe, dass niemand hier unter uns ist, der nicht so mit Nahrungsmitteln umgeht oder mit seinen Händen. Das ist ja wirklich eine sinnvolle Regel. Aber am anderen Ende des Spektrums ist zum Beispiel diese Korban-Vorschrift. Dabei ging es darum, dass ein frommer Jude sich aus der Verpflichtung, seine Eltern im Alter zu versorgen, herausstehlen konnte, wenn er die Altersvorsorge seiner Eltern gespendet hat. Und da wird es richtig mies. Da merkt man, dass diese Geschichte mit den Übertragungen und Auslegungstraditionen, dass die eine Kehrseite hatte. In diesem Bemühen um das richtige Verständnis der Tora, der Gebote Gottes, sind eben manchmal auch die Gäule mit den Auslegern durchgegangen und sie haben die Gebote Gottes mit ihren Auslegungen passend gemacht für ihren Alltag. Sie haben das gemacht, was menschlich ist, was uns allen passieren kann und was sogar dem Reformator Philipp Melanchthon passiert ist. Sie haben angefangen, so lange an der Weisung Gottes herumzuschrauben und sie so lange auszulegen, bis sie sehr gut für ihren Alltag passt. Und so konnte es dazu kommen, vollkommen absurd, dass ein frommer Jude seine Eltern nicht geehrt hat, nicht für sie gesorgt hat und er dachte, das ist besonders fromm, weil er sozusagen die Rentenversicherung der Eltern auf den Kopf gehauen hat und das der Gemeinde gespendet hat. Das ist das Perfide, das ist das Gemeine, ne? Sieht so fromm aus. Ne? Es wird eine große Menge wird für das Heiligtum gespendet. Aber Jesus zählt hier die Pharisäer und diese Auslegungstradition ganz scharf an und er deckt auf, dass das scheinheilig ist, dass es eine Heuchelei ist. An der Stelle frage ich dich einmal, vor allen Dingen die Leute, die vielleicht sehr bewandert sind in der Bibel, gute Bibelleser. Das ist eine Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Hörst du das Wort Gottes nur noch durch einen bestimmten Auslegungsfilter? Kann es sein, dass das, was du für das Wort Gottes hältst, eigentlich gar nicht das Wort Gottes ist, sondern ein bestimmtes Verständnis des Wortes Gottes, eine bestimmte Auslegung? Um das zu überprüfen, es ist zum Beispiel mal nicht schlecht, unterschiedliche Bibelübersetzungen zu lesen. Auch mal unterschiedliche Auslegungen zu lesen. Das kann sehr stark verunsichern. Ich weiß, viele von euch mache ich auch, die hören so ihre Webstreams, ihre Lieblingsprediger, ihre lieblingstheologische Richtung auf irgendwelchen Webstreams. Wie gesagt, mache ich auch. Und da gibt es vielleicht Webstreams, die hältst du für besonders erbaulich und besonders koscher und dann gibt es Webstreams, die hältst du für fragwürdig, weil da ein anderes Verständnis gelehrt wird. Wie wäre es, wenn ihr mal tauscht, wenn ihr mal die andere Auslegung hört? Das kann einen verunsichern erstmal. Aber es kann so hilfreich sein, auch zu überprüfen, glaube ich wirklich dem Wort Gottes oder glaube ich einer bestimmten Auslegung des Wortes Gottes? Und wenn wir im Glauben wirklich vorankommen und wachsen und selbstständig und mündig werden wollen, dann sollten wir uns auch dieser Auseinandersetzung mehr und mehr stellen. Wie ist es mit den Auslegungen, die dich verunsichern? Lädst du in einer Argumentation, auch wenn du dich über biblische Inhalte mit jemandem auseinandersetzt, vielleicht im Hauskreis, vielleicht im Gespräch mit Christen, die eben zu Kirchen mit Kirchtürmen gehen oder wie auch immer, wenn du mit denen sprichst, lädst du nur nach oder hörst du zu? Versuchst du wirklich zu verstehen? Das, was du argumentierst, reißt es Gräben eher auf oder baut es Brücken? Versuchst du ernsthaft zu verstehen, wie und worum der andere eigentlich denkt? Die Pharisäer, das heißt zu Deutsch die Abgesonderten, Reinheit war ihr großes Thema. Reinheit, dabei haben sie jetzt weniger an Hygiene gedacht, sondern es ging darum, dass Menschen Gott begegnen dürfen. Dazu gehörten auch Hygienevorschriften, aber auch bestimmte Verhaltensregeln im Miteinander, im Umgang mit der Körperlichkeit. Da hatten die, da stehen auch in den fünf Büchern Mose schon bestimmte Merkmale, die Menschen verunreinigen, sodass sie nicht am Tempelgottesdienst teilnehmen dürfen. Sie dürfen nicht in die Nähe Gottes. Und es gab bestimmte Reinigungszeremonien, sodass Menschen dann wieder geeignet waren oder die Voraussetzung erfüllten, in die Nähe Gottes zu kommen, am Tempelgottesdienst teilzunehmen. Reinigungsvorschriften. Und die Pharisäer, die hatten genau da ihr Lieblingsthema. Ihr Denken kreiste ganz stark um Reinigungsvorschriften und sie waren peinlichst darauf bedacht, nicht irgendetwas Unreines zu berühren oder irgendetwas Unreines zu tun, um eben am Tempelgottesdienst teilnehmen zu können. Diese Reinheit hatte immer das Ziel, Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Ich glaube, Jesus reagiert deshalb so scharf auf die Pharisäer und auf ihre Überlieferung, weil sie dieses Ziel der Nähe Gottes völlig aus den Augen verloren haben. Sie waren ständig nur beschäftigt mit diesen Gedanken, wie könnte ich mich verunreinigen, wie kann ich mich reinhalten und vor allen Dingen, was machen die anderen falsch, wo verunreinigen sie sich? Sie waren ständig am Scannen, am Suchen nach Fehlern, nach Möglichkeiten, sich zu verunreinigen und hatten vollkommen vergessen, was das Ziel dieser Reinheit ist, nämlich in der Nähe Gottes zu sein. Jesus beschreibt es einmal so, dass diese Pharisäer an der Tür des Reiches Gottes stehen, nicht reingehen, nicht in die Nähe Gottes gehen und andere davon abhalten, reinzugehen. Ein tragisches Bild. Ständig bedacht auf Reinheit, aber der Schritt in die Nähe Gottes, der wird irgendwie verpennt. Dieses Volk ehrt mich zwar mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Also vielleicht hören wir da auch diesen Schrei nach Nähe, dass Gott selbst sagt, ich möchte, dass eure Herzen mir nahe sind. Was ihr mit den Lippen tut und singt oder auch was ihr mit den Händen tut, natürlich hat das Bedeutung, ist nicht völlig bedeutungslos. Aber wenn das eine ganz andere Baustelle ist, was wir sagen und was wir tun, als das, was in uns los ist, Gott hat kein Interesse daran. Er hat Interesse an unseren Herzen, an unserem Innern und an Nähe. Was nützt ein denkmalgeschütztes, gehegtes und gepflegtes Kirchengebäude, in dem kein Gottesdienst mehr gefeiert wird? Was nützt ein sakraler Prachtbau, der nicht mehr mit Leben gefüllt ist? Was nützt ein Mensch, der sich gereinigt hat, aber der leer ist und der keine Gemeinschaft mit Gott kennt oder pflegt? Was soll das? Welchen Sinn hat es, wenn wir zwar rein sind, uns keine Übertretung zu Schulden kommen lassen, aber leer und kraftlos bleiben? Was nützt all deine Bemühung, das Böse zu meiden, dich reinzuhalten, wenn du nicht die Gemeinschaft mit Gott genießt? Ich möchte noch mal eine Frage stellen. Kann es sein, also in meinem Kopf gibt es dieses Denken und ich bitte dich mal zu überprüfen, ob es dieses Denken auch in deinem Kopf gibt. Meidest du bestimmte Dinge, um Gott nahe sein zu können? Oder anders, hast du die Befürchtung, wenn du mit bestimmten Dingen Kontakt hast, irgendwie, dass du nicht mehr in die Nähe Gottes kommen kannst? Genau das war das Denken der Pharisäer. Ich muss bestimmte Dinge meiden, um in die Nähe Gottes kommen zu können, um geeignet zu sein, um die Voraussetzung dafür zu erfüllen, zu Gott kommen zu können. Aber solche Bemühungen, sie sind zwar aller Ehren wert, aber so werden wir nie in der Nähe Gottes ankommen. Die Nähe Gottes ist nie das Ziel einer Bemühung, nie. Die Nähe Gottes ist ein Geschenk. Wir können sie nur als Geschenk empfangen. Und nur wenn wir dieses Geschenk empfangen und annehmen und würdigen, dann werden wir uns übrigens schlafwandlerisch anfangen, im Rahmen der Gebote Gottes zu bewegen. Also es ist genau verkehrt herum gedacht. Die Nähe Gottes ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir in Reinheit leben können. Weil wir nur durch die Nähe Gottes diese umfassende, tiefe Sättigung erfahren, wodurch alles mögliche Unreine seinen Reiz für uns verliert. Erst wenn wir uns richtig an dem Brunnen, an der guten Quelle satt getrunken haben, wird die Zisterne ihren Reiz verlieren mit dem Brackwasser, mit dem abgestandenen Wasser. Wenn du manchmal Suchttendenzen an dir beobachtest, wenn du merkst, du hast manchmal geradezu Kontrollverlust und du willst nach etwas greifen und zugleich spürst du in dir, da ist ein Potenzial zur Verunreinigung, dann ist die Lösung nicht, dass du dir ständig auf die Hände klopfst, sondern die Lösung ist die, dass du dich an der guten Quelle bedienst. Und die ist bei Gott zu finden. Es kommt überall in den Briefen kommt das vor. 1. Johannes 3, 6. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Nur wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, wer in der Gemeinschaft mit Jesus bleibt, sündigt nicht. Die Pharisäer hatten den falschen Fokus, Verunreinigung vermeiden. Der gesunde Fokus ist die Nähe Jesu suchen. Und wenn das sichergestellt ist, dann wird Unreinheit für uns nach und nach kein Thema mehr sein. Oder im Galaterbrief sagt Paulus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das ist das Geheimnis einer gesunden, einer guten Selbstbeherrschung. Nicht, dass wir uns ständig auf die Finger hauen, sondern dass wir enge Gemeinschaft mit Gott pflegen. Das ist ein positiver Fokus. Nähe zu Gott, Gemeinschaft mit Gott. Das ausleben, was er uns an Gaben und Stärken gegeben hat. Und dann werden wir irgendwann mal vergessen, das Falsche zu tun. Wir werden das Falsche oder das Unreine nicht überwinden, wenn wir ständig darauf konzentriert sind, wie das Kaninchen auf die Schlange. Sondern der Weg der Überwindung von bösem Verhalten oder Kontrollverlust oder was auch immer Unreinheit ist der, dass wir es einfach vergessen, weil wir anderes zu tun haben. Weil wir damit beschäftigt sind, in Gottes Nähe zu sein und das zu tun, was ihm gefällt. Wenn du ein Gebot Gottes übertrittst, wenn irgendetwas vorgefallen ist, dann wird nur manifest, was schon vorher im Verborgenen passiert ist, nämlich, dass du die enge Gemeinschaft mit Gott verlassen hast. Es ist nicht ursächlich die Übertretung, die Verunreinigung, die dich von Gott trennt, sondern die Trennung von Gott führt zu Verunreinigung notwendig. Wer in Gemeinschaft mit Gott unterwegs ist, verliert völlig das Interesse daran, seine Gebote zu übertreten. Aber dann, wenn sich in uns eine schmerzhafte Leere breit macht, weil wir die Gemeinschaft mit Gott verlassen haben, dann werden wir zum Freiwild und anfällig für alle möglichen Verunreinigungen und Übertretungen. Ich habe es vorhin mit Melanchthon gehabt, Luther zu Melanchthon einmal gesagt, sündige tapfer. ist mit Vorsicht zu genießen, dieser Satz, aber dieser Melanchthon, der war auch ein Perfektionist und er ist mit sehr vielen Skrupeln und Ängsten unterwegs gewesen. Also so eine Art kleiner Pharisäer. Und Luther rückt ihm den Fokus zurecht und sagt ihm damit, es sollte nicht dein Fokus sein, ständig nur Fehler zu vermeiden und auf Fehler zu achten. Dinge fallen vor. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen einander die Füße waschen. Das ist auch wichtig, dass wir das tun und da dran sind. Also wir sind hier eben auf der Welt unterwegs und der Boden ist staubig und sowas passiert. Aber unser Fokus sollte sein, in die Nähe Gottes und auch in die Nähe untereinander einzutreten. Und dadurch verliert alles andere seinen Reiz. Sündige tapfer. Wenn wir uns verunreinigen, dann sollten wir das auf der anderen Seite nicht verharmlosen, aber wir sollten uns vor allem zügig wieder in die Gemeinschaft mit Gott und untereinander begeben. Wir sollen geordnet mit Verunreinigungen umgehen. Ja, wir saugen einmal in der Woche oder je nach Toleranz vielleicht auch einmal am Tag. Wir brauchen geordneten Umgang mit Verunreinigungen in unserem Leben. Und es ist gut, wenn wir Dinge bekennen, aussprechen. Wenn wir sie nicht verharmlosen, sondern einander das sagen. Wenn wir uns hier nicht irgendwie gegenseitig nur das Sonntagsgesicht zeigen und gegenseitig nur vormachen, wie fromm und gottesfürchtig wir sind, sondern wenn wir über diese Dinge sprechen, unsere Baustellen, unsere Schwachpunkte, unser Suchtpotenzial und wenn wir da einander nicht den Kopf waschen, sondern die Füße. Giovanni Trapattoni hat in dieser legendären Pressekonferenz 1998 unter anderem gesagt, in dieses Spiel, es waren 2, 3 oder 4 Spieler, die waren schwach wie Flasche leer. Schwach wie Flasche leer. Gott hat uns als Gefäß gedacht, deshalb fühlen wir uns manchmal leer. Und deshalb beobachten wir das manchmal auch wie hier Trapattoni, dass Leute irgendwie mit einer Leere unterwegs sind. Und das hängt damit zusammen, dass Gott uns so geschaffen hat, dass er in uns wohnen will und dass unser größter Mangel, das tiefste Mangelloch, unsere größte Sehnsucht durch seine Nähe, durch seine Anwesenheit gestillt wird. Sei bitte nicht wie das Gebäude der Melanchthon-Kirche, geschützt, rein, unter Denkmalschutz, aber leer und ohne Kraft und Leben. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Video, das habe ich hier schon mal vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gezeigt. Und es geht hier um einen Vorfall von Verunreinigung. Und ich bitte euch mal darauf zu achten, auf den Vorfall an sich, wie viel Verunreinigung der anrichtet und wie viel Sauerei dadurch angerichtet wird, dass die verunreinigte Person versucht, selbst zurechtzukommen und die Schweinerei zu beseitigen. Danach möchte ich ein Gebet mit euch sprechen.